Guten Morgen. Bevor ich mit der Predigt anfange, sage ich ein Wort hierzu, damit ihr die Gedanken frei habt und nicht drüber nachdenken müsst. Es ist einfach nur Arthrose. Punkt. Die Frage wäre geklärt. Die andere Frage, Israel-Sonntag heute, was macht einen guten Juden aus? Ich glaube, das Gleiche, was einen guten Christen ausmacht. Wir haben ja bei uns in Deutschland ein Sprichwort, Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Macht das einen guten Christen aus? Mir fehlt eine ganz wichtige Komponente. Diese Komponente ist Gott. Also, was zeichnet einen Christen aus? Was macht mich zu einem guten Christen? 10 Gebote halten, sich nach allem richten, was in der Bergpredigt steht, am Sonntag in den Gottesdienst gehen und oder für soziale Gerechtigkeit eintreten, die Erhaltung der Schöpfung. Macht das alles einen guten Christen aus? Und wer Antwort auf solche Fragen sucht, finde ich, der fragt am besten die Bibel. Und was sagt die dazu? Und ich möchte dazu einen Abschnitt lesen aus Markus 12, 28 bis 34. Da heißt es, und es trat zu ihm, also zu Jesus, einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das steht in 5. Mose 6, 4 bis 5. Und dann sagt er weiter, das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht auch schon im Alten Testament, 3. Mose 19, 18. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Das also zeichnet einen guten Christen aus. Gott lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und es zeichnet natürlich auch einen guten Juden aus. Dazu möchte ich aber jetzt ein paar erklärende Worte sagen. Zunächst geht es in diesem Text, den ich eben vorgelesen habe, ja noch ganz harmlos, ja eigentlich sogar nett zu, wenn man so die Diskussion zwischen Jesus und den Schriftgelehrten bedenkt. Von dem Schriftgelehrten, diesem allzu klugen, vielleicht sogar frommen Juden, heißt es, er sah, dass Jesus gut geantwortet hatte. Er drückt also anders, als wir es sonst so vielleicht meinen, seine Sympathie zu Jesus aus. Und Jesus sagt am Ende des Gesprächs, als er sah, dass er recht verständig und mit ihm diskutiert hatte, zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Also auch das eine positive Reaktion von Jesus. Jesus und sein Gegner, der Schriftgelehrte, ganz eng zusammen, fast eine Einheit. Jedenfalls ganz offensichtlich Sympathie füreinander. Damit geht's aber gerade erst los. Denn nun kommt das Eigentliche. Der Schriftgelehrte fragt, welches ist das höchste Gebot von allen? Das ist eine 100-Punkte-Frage. Das ist schwer zu beantworten bei 613 Geboten, die Juden kennen. Und sie kennen sie noch heute. Welches ist denn nun das Größte und das Wichtigste? Und dieser Schriftgelehrte traut es dem Rabbi zu, dass er das weiß. Und Jesus wusste es. Er wusste es aus seinem Glauben heraus, aus seiner inneren Verbindung, ja Einheit mit Gott heraus. Und so fasst er alle 613, wir könnten fast sagen, inflationären Gebote im ganz einfachen Doppelgebot der Liebe zusammen, das wir sicher alle kennen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er erkennt die innere Mitte aller dieser Gebote, die die Juden haben, und bringt sie auf den Punkt, eigentlich besser auf den Doppelpunkt, das sind ja zwei Gebote. Gott lieben, den Nächsten lieben. Das ist der Sinn aller Gebote Gottes für uns, damals und heute. Also eigentlich könnten wir sagen, mehr brauchst du von Gott gar nicht zu wissen. Da ist alles drin, das reicht völlig aus, ganz einfach. Das zeichnet also einen guten Christen aus. Ist doch ganz einfach, nur Gott und deinen Nächsten lieben. Einfach, oder? Wir ahnen natürlich schon, und jeder spürt das sicher in sich selbst, es ist eigentlich zugleich menschenunmöglich. Wirklich echt lieben kriege ich nicht hin, kriegen wir wahrscheinlich, ja, ich möchte es einfach so laut sagen, alle nicht hin. Die Schwierigkeit beginnt ja schon mit dem ersten Gebot. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Ja, steht da, oh weh. Ich kriege das nicht hin. Das gebe ich ganz offen zu. Ich bemühe mich zwar und ich gehe auch davon aus, ihr alle bemüht euch, aber ich kriege es wirklich nicht hin. Gott mit ganzem, ungeteiltem Herzen zu lieben, von ganzer Seele, ganz und gar, also mit all meiner Kraft. Da kommt, wenn ich ehrlich bin, immer was dazwischen. Da gibt es so vieles, wo ich mich dann manchmal hinterher ärgere, dass ich das getan, gesagt habe. Aber ich tue es eben, diese Liebe Gott gegenüber tue ich nur höchst unvollkommen, höchst halbfertig, manchmal sogar gequält oder auch verzagt, wie auch immer. Und ich wage also auch ganz offen in diese Runde heute Morgen zu fragen, lieben wir Gott wirklich von ganzem Herzen? Wenn ihr volltönend Ja sagen könnt, herzlichen Glückwunsch, ganz toll. Wie gesagt, ich kann das nicht. Ich scheitere immer wieder, so sehr ich mich auch bemühe, sehr ich mich auch bemühe, meinen Nächsten zu lieben, auch daran scheitere ich. Denn es gibt so viele Nächste, die mir gar nicht so liebenswert erscheinen. Und das wird wahrscheinlich euch allen so ähnlich gehen. Manche zu lieben ist nicht schwer, aber was sagt Jesus? Wenn ihr nur eure Freunde liebt, ist das keine Kunst, das kann jeder. Ich sage es mal so in meinen Worten. Die Feinde zu lieben, das ist die wirkliche Kunst. Und dann sogar so lieben wie mich selbst. Wie dich selbst, liebe ich mich denn selbst? Nun, ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich kenne schon viele Leute, die haben damit ihr Problem, sich selbst zu lieben. Für mich ist das komischerweise kein Problem oder ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass ich damit meine Schwierigkeiten habe. Aber es gibt sicherlich viele Menschen, die das haben. Also zusammengefasst, wenn ich ehrlich bin, wenn wir ehrlich sind, Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich selbst, das ist ein schönes Programm. Die Idee ist wunderbar und dann auch noch mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft, das ist in der Realität unserer Welt unerfüllbar. Damit bin ich heillos überfordert. Damit habe ich das Problem geschildert und jetzt möchte ich gucken, ob ich eine Lösung finde, auch in unserem Text. Die Antwort Jesu ist eigentlich klar, die er dem Schriftgelehrten gibt. Das Besondere an diesem größten Gebot ist die Liebe. Das ist klar, das kommt ja in beiden Sätzen zum Ausdruck. Aber was ist hier in der Bibel eigentlich damit gemeint? Und so frage ich heute Morgen nicht wie Pilatus, was ist Wahrheit, sondern was ist eigentlich Liebe? Im ersten Johannesbrief heißt es da erklärend, das Besondere an dieser Liebe ist, und jetzt kommt was ganz Merkwürdiges, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns geliebt, bevor wir ihn liebten, indem er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Davon haben wir eben auch gesungen. Gott liebt uns, ohne dass von uns ein Impuls zur Liebe ausgegangen wäre und ohne eigentlich auch mit Gegenliebe zu rechnen, wohl aber darauf zu hoffen, dass wir ihn auch lieben. Und diese Liebe, das ist wohl dann für mich die berühmte Agape, die Gottesliebe, wie es im Griechischen so heißt. Und so ist Gott zu lieben, wenn ich diesen Johannesvers damit reinnehme, für mich eigentlich nur ein Echo auf die Liebe, die Gott zu mir hat. Lässt mich schon mal ein klein wenig aufatmen. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie sehr empfinde ich die Liebe Gottes oder wie sehr habe ich die begriffen zu mir und wie sehr habe ich sie inkorporiert in mein Leben? Wie sehr ist die in meinem Leben zum Ausdruck gekommen? Also nochmal zurück zu dieser Liebe, so wie Gott sie uns in Jesus zeigt und wie es eigentlich auch demnach bei uns Christen sein soll. Diese Liebe braucht vom Gegenüber keinen Impuls an Sympathie oder guten Taten, sondern sie liebt ohne Voraussetzung im Gegenüber. Sie will nichts beweisen, will keine gute Tat zeigen und erwartet auch keine Belohnung oder einen Dank. Es geht auch nicht um ein Gefühl, sondern um ein ganz tiefes Inkorporieren dieser Liebe Gottes in mein Denken, mein Helfen, was aus dem Herzen kommt. Und die wahre Liebe teilt also nicht auf, indem sie den einen liebt und den anderen nicht, je nachdem, wie der andere ist, sondern sie ist im Herzen unteilbar. So ist jedenfalls die Liebe Gottes. Und sie fragt auch nicht, ob ein Mensch diese Liebe verdient hat. Wer das nachlesen möchte, 1. Johannes 2, Vers 9. Es geht im Leben also nicht zuerst um gute Werke für einen Christen, sondern um die Liebe. Und dennoch manifestiert sich die Liebe natürlich auch in guten Taten oder Werken. Und da fällt mir natürlich ein, und wahrscheinlich euch auch schon, gute Werke. Da denken viele an die dritte Welt. Wir haben heute Morgen ja auch einen Aufruf zu Spenden bekommen, an Spenden, an soziales Engagement vor Ort und so weiter. Das ist alles gut und schön und richtig, aber heute Morgen auch nicht das Thema. Im 19. Jahrhundert gab es bei uns viele Waisen, Witwen, Arbeitslose, Obdachlose, Prostituierte, Kranke, die wirklich Hilfe brauchten, die in großer physischer Not waren und keine Hilfe bekamen. So sind in dieser Zeit große christliche Hilfswerke, wie zum Beispiel das Waisenhaus von Wiechern, die Bodelschwingschen Anstalten in Bethel, viele Diakonissenhäuser und zahlreiche andere Werke entstanden, um die physische Not der Menschen zu lindern. Diese Not war groß. Und viele Kirchengemeinden und einzelne Christen haben mitgeholfen, diese Not zu lindern. Und weltweit gibt es diese Not natürlich immer noch. Aber hier bei uns in Mitteleuropa, glaube ich, ist das nicht unbedingt unser Problem. Für jede physische Not gibt es irgendeine Stelle vom Staat oder von anderen Organisationen, die Hilfe anbieten. Es mag Ausnahmen geben. Nun höre ich schon den Protest, auch bei uns gibt es Armut. Menschen schämen sich dafür und verstecken ihre Not. Dieser Protest ist sicher berechtigt, wenn man die Situation nur im Vergleich mit den meisten sehr wohlhabenden Menschen in unserer Region sieht. Wenn man es aber vergleicht mit vielen Menschen in der sogenannten Dritten Welt oder mit diesen eben beschriebenen Menschen im 19. Jahrhundert, dann sind diejenigen, die bei uns als arm bezeichnet werden, in Wirklichkeit noch immer wohlhabend. Keiner muss hier verhungern. Die wirklich großen Probleme unserer Zeit hier bei uns liegen, glaube ich, in einer anderen Ebene. Das ist zum einen die seelische Not, die die Menschen haben. Eins der größten Probleme, man kann es auch immer wieder in den Nachrichten oder in der Zeitung mitbekommen, das wir haben, ist Einsamkeit. Wenn ich mich richtig erinnere, sind in Darmstadt über 50% der, also in der Stadt Darmstadt über 50% der Wohnungen Singlewohnungen, wo also ein Mensch lebt. Das mag alles gut sein, solange man noch fit und gesund ist. Wenn es aufs Alter zugeht, ist das wahrscheinlich schon ein Problem. Es gibt Überforderung, es gibt harten Konkurrenzkampf in Schule und Arbeitsplatz. Es gibt Menschen, die sich als Verlierer fühlen, keine Kraft mehr haben, ausgebrannt sind, die sich innerlich leer fühlen, die mangelndes Selbstwertgefühl, liebe dich selbst, und andere seelische Nöte haben. Und wir kennen alle diese großen Volkskrankheiten wie Burnout, Depression, Einsamkeit und empfundene Sinnlosigkeit im Leben. Und dazu kommt eben auch diese geistliche Not, die geistliche, nicht die geistige. Viele Menschen haben keine Antworten auf die grundlegenden Fragen, wie zum Beispiel, was gibt mir einen festen Halt? Woher bekomme ich die Kraft für die täglichen Herausforderungen? Wo finde ich eine gute Orientierung? Oder, wie wir es eben gesungen haben, ich habe mir gedacht, merkwürdig, Kinder raus, schon singen wir solche Lieder. Wie werde ich mit dem Sterben fertig? Sie bauen sich selbst gebastelte religiöse Antworten zusammen, die nicht wirklich tragfähig sind. Andere halten solche Fragen überhaupt nicht für wichtig und interessieren sich deshalb auch nicht für Antworten, die Jesus zu geben hätte. Dabei sind diese Fragen eigentlich wichtiger als alles andere, denn erst durch die richtigen Antworten erhält der Mensch eine feste Grundlage, eine sinnvolle Hoffnung und ein ewiges Leben. Das, glaube ich, ist überwiegend die Not von modernen europäischen Menschen. Und wir müssen uns nur umschauen und sehen überall diese Not. Viele empfinden die Welt als kalt und hart und als ständige Überforderung. Und man zieht sich zurück auf Ehe, Kinder, Freundeskreis. Und dabei überfordert man sich dann häufig auch noch gegenseitig mit Erwartungen nach Glück und erfülltem Leben. Und man wird, wie es bei Menschen so üblich ist, dann in der Regel auch enttäuscht. Und kaum etwas enttäuscht mich mehr als Menschen, von denen ich meine, dass ich sie liebgewonnen habe und sie mich. Und als Christen glaube ich, und das ist ja eigentlich unser Jahresthema, können wir Menschen helfen. Denn wir kennen den, dessen Antworten echt sind und besser als alles andere auf der Welt. Und das ist Jesus. Also wie gehen wir damit um, dass wir die Antwort auf die Not kennen? Oft habe ich keinen Blick, weder für die Not noch für die Menschen. Weil wir so stark mit uns selbst beschäftigt sind. Mit unserem Beruf, unseren Aufgaben, der Familie, Hektik und Karriere, unsere Sorgen. Weil wir vielleicht auch selbst Probleme haben, im Kampf um seelische Überleben stecken. Manchmal schieben wir die Nöte anderer ab und denken, da sollen sich Fachleute drum kümmern. So Pastoren, kirchliche Institutionen, Psychologen und andere Experten. Und es ist gut, dass es die gibt, keine Frage. Aber mein Selbsterhaltungstrieb sagt, ich nicht, ich habe dafür keine Kraft und Zeit. Ich könnte ja zu kurz kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir ist das heute Morgen so knallhart mal wieder vor Augen gestellt worden. Ich hatte einen Anruf von meiner Frau, die betreut gerade ihre Mutter. Und sie sagte, ob ich ihr nachher 2 Pakete Milch vorbeibringen könnte. Und mein erster Gedanke war nicht, mache ich, sondern mein erster Gedanke war, haben wir dann noch genug? Versteht ihr, was ich meine? So diese Angst, ich könnte zu kurz kommen, die führt dann dazu, dass ich vor der Not der anderen vielleicht ein Stück weit die Augen verschließe. Das ist banal, das weiß ich, aber es zeigt die Wesensart, die ich habe. Und dabei können wir viel tun. Wir müssen nicht die ganze Welt retten und alle Weltprobleme lösen, das können wir auch gar nicht. Aber in unserem täglichen Umfeld sind wir gefordert, im privaten Bereich, in der Familie, bei Freunden und Nachbarn, beim Einkaufen oder am Arbeitsplatz oder als Vorgesetzter oder Kollege. Steuerberater, Gastwirte, Bankfachleute, Kundenberater, alle die mit Menschen zusammenarbeiten, haben gute Möglichkeiten, seelsorgerlich zu helfen. Und Arbeitskollegen oder auch Schülerkollegen, da ist oft mehr Seelsorge erforderlich als in großen Projekten. Aber genauso geht es natürlich auch in Gemeinden. Viele Menschen kommen dorthin mit Sorgen und Nöten, auch wenn man es vielleicht nicht gleich sieht. Sind dann genügend Menschen da, um für die anderen da zu sein? In unserer Gemeinde ist da die Liebe in besonderer Weise spürbar oder bleiben die, die in Not sind, lieber weg, weil man auch besonders unter Christen eine heile Fassade zeigen muss, voller Kraft und Energie. Wahrscheinlich geht es euch wie mir. Wir bewundern Menschen wie Mutter Teresa oder auch Margret Meyer mit ihrem Hilfswerk, dass die sich so aufgerafft haben und so tolle Sachen machen. Aber ich glaube, wir sollen Zuerst da helfen, wo uns die Not in unserem Alltag begegnet, und nicht Ausschau halten nach großen Hilfsprojekten und dabei die Not im eigenen Umfeld übersehen. Und mit Liebe helfen heißt nicht unbedingt, das zu tun, was man sich von uns wünscht oder was man so allgemein meint, was man tun muss. Ich glaube, die wahre Liebe kann einfühlsam oder auch ganz hart sein, nachgebend oder fordernd. Die wahre Liebe handelt nicht nach festen Mustern, sondern schaut darauf, was für den anderen im Sinne Gottes gut und förderlich ist. Lieben heißt nicht, dass man alles sympathisch und nett finden muss, sondern dass man bereit ist, denen im Sinne Gottes zu helfen, die diese Hilfe auch annehmen wollen. Und was es heißt zu lieben, das sehen wir am besten bei Jesus. Jetzt ist für mich natürlich die spannende Frage, wie kann ich zu einem liebenden Menschen werden? Zu einem Menschen, der erfüllt ist von der Liebe zu Gott und den Nächsten, der nicht zuerst an sich denken muss, der einen Blick hat für die Nöte der anderen. Martin Luther ist an dieser Frage fast zerbrochen. Er wusste, ich soll Gott von ganzem Herzen lieben und den Nächsten wie mich selbst. Er merkte, ich kann gute Werke tun, mir Bußübungen auferlegen, meine Bedürfnisse niederkämpfen und dann auch eine Liste von guten Werken auflisten. Aber ich schaffe es nicht, so zu lieben, wie Jesus es getan hat und von uns will, bis er durch die Bibel begriff, worauf es ankommt, nämlich lieben kann ich nur, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin. Und in der Tat ist es so, dass es Menschen, die im Leben viel Liebe erfahren haben, leichter fällt zu lieben. Ein Verliebter, der vorher noch ein Kotzbrocken war, kann plötzlich die ganze Welt umarmen. Darüber gibt's Hollywood-Filme. Aber selbst wenn wir diese Liebe erfahren, müssen wir schmerzhaft entdecken, dass jede menschliche Liebe unvollkommen und begrenzt ist. Und das müssen wir auch akzeptieren. Wie kann ich also zu einem Menschen werden, der Gott und seinen Nächsten von Herzen liebt? Es ist Gottes Liebe in Jesus Christus, die mich zu einem liebenden Menschen machen kann. Auf den Punkt gebracht heißt das einfach, nur Gott liebt mit aller Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Nur er. Und da beginnt es. Und nur von ihm her wissen wir, was Liebe wirklich ist. Da sind wir rasch sonst am Ende. Er hat es uns vorgemacht, was echte Liebe ist. Er hat uns zuerst und zunächst geliebt, ehe wir überhaupt von ferne an Liebe denken konnten und imstande sein können, mit der Liebe zu beginnen und ihm nachzueifern. Und das sich ganz einfach sagen lassen, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir begreifen, egal was wir tun, egal was wir getan haben, egal was wir tun werden, die Liebe Gottes zu mir verändert sich nicht. Die bleibt stabil, die bleibt immer gleich. Und ich kann umgekehrt auch nichts tun, um die Liebe zu Gott größer werden zu lassen zu mir, als sie jetzt schon ist. Darin besteht die Liebe, dass nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Gott ist die Liebe. Lasst uns also lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Johannes habe ich, glaube ich, eben schon vorgelesen. Paulus sagt so etwas Ähnliches. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Man kann darüber nachdenken, warum das so ist. Gibt es sicher auch Möglichkeiten, das zu interpretieren. Aber das möchte ich jetzt hier in diesem Rahmen jetzt nicht mehr tun. Wahre und echte Liebe, glaube ich, ist ein Stück vom ewigen Leben, das wir hier schon erfahren dürfen. Liebe kann nicht überboten werden. Das ist schon ein Stück vom Himmel auf Erden. Liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele, das ist Erfüllung und tiefstes Ziel unseres Lebens. Ist Gott in mir, ich in Gott, wir untrennbar verbunden. Nochmals also, damit es klar ist, nicht von uns aus, sondern von Gott aus, von seiner Liebe aus, mit der er uns aus ganzem Herzen, ganzer Seele, all seiner Kraft, und die Kraft Gottes ist gewaltig, zuerst geliebt hat, ehe wir damit holprig auch nur beginnen können. So sagt es Jesus, so sagt es Johannes, so sagt es Paulus, und das ist das, was uns mit den Juden verbindet, wenn wir heute schon Israelsonntag feiern. Lieben kann ich nur, wenn ich von der Liebe überwältigt werde, mich besiegen, anfüllen lasse, ohne mein Zutun. Und wenn ich so überwältigt bin, fange ich an, Gott, den Nächsten, mich selbst und sogar die Feinde zu lieben. Ich bin reich beschenkt, also kann ich weggeben. Gott ist für mich da, also kann ich für andere da sein. Ich muss auch keine Angst haben, zu kurz zu kommen. In seinem Auftrag kann ich mich um seine geliebten Menschen kümmern. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, das dauert zu lange. Es ist schon ganz, ganz viel dazu zu sagen. Ich höre also an dieser Stelle auf. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.